In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen schwerfällt, aber jemand irgendwann betrifft, der Palliativpflege. Was macht gute Begleitung am Lebensende aus? Wie sagt man einem Menschen, dass die Zeit knapp wird? Und wie schaffen Pflegekräfte den Spagat zwischen Mitgefühl und professioneller Abgrenzung? Dich erwarten bewegende Geschichten, praktische Tipps und vielleicht ein neuer Blick auf das, was am Ende wirklich zählt.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast. Deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörer. Und ich komme mir schon ein bisschen komisch vor, dass ich jede Woche neu und gleich einleite, weil wir haben heute wieder ein Thema einer Hörerin, einer sehr geschätzten und lieben Zuhörerin, die uns ein Thema rübergeschickt hat. Und wieder hast du ein Buch darüber geschrieben. Also du bist sehr, sehr arbeitsam, was die Veröffentlichung anbetrifft, was ja für den Podcast sehr, sehr gut ist, so dass wir Teile aus dem Buch natürlich immer gleich mit rezensieren können. Ja, ich wollte es aber immer mit erwähnen, weil es eben auch wichtig ist. Das heißt, wenn ihr Hörer da irgendwie auch noch ein paar mehr Informationen haben wollt, dann schaut einfach mal bei Amazon vorbei und gebt einfach mal Holger oben ein und dann findet ihr schon die ganzen Bücher, die Holger jetzt auch in diesem Jahr veröffentlicht hat. Also das ist eine ganze Bandbreite.
Aber bitte nicht die Zahnarztbücher. Die sind nicht von mir. Da gibt es einen Namenskollegen, das ist auch mein Zahnarzt. Der heißt genauso wie ich.
Okay, ja, also kannst du den nicht so gut leiden?
Doch, das ist mein Zahnarzt. Den kenne ich seit fast 50 Jahren.
Aber dann können wir ihm doch dieses Shoutout geben, dass natürlich könnt ihr auch diese Bücher kaufen, nur ging die thematisch nicht ganz so viel.
Zahnarzthelfer.
Genau, also wenn ihr eine Zahnarzthelferin kennt, dann wisst ihr, dass auch da bei Amazon das ein oder andere Buch verfügbar ist. Von Holger Ohm ist es aber nicht. Holger hier aus dem Podcast. Genau, vielleicht bevor wir in das Thema komplett rein starten, noch eine kurze Bitte an euch, wenn ihr den Podcast jetzt hört und ihr habt uns bei Spotify oder YouTube noch nicht abonniert, dann macht das bitte mal, weil dann kriegt ihr nämlich immer auch die automatische Information, wenn eine neue Folge hochkommt. Und bei YouTube ist es jetzt so, es gibt eine neue Funktion bei YouTube und wir gucken ja auch immer so, wie kommen bestimmte Themen an und was können wir machen. Wir haben ja schon ein paar Vorträge online auf unserem YouTube-Kanal und da gibt es jetzt eine neue Funktion, wo man Online-Kurse erstellen kann. Ja, kostenlos für die Viewer, Hörer, wie auch immer. Und wir haben jetzt letzte Woche, hat Holger sich schon die Zeit genommen und hat einen Kurs aufgenommen. Und wenn diese Podcast-Folge online geht, wir nehmen die ja immer ein bisschen im Vorfeld auf, dann ist dieser Kurs halt wirklich schon online und ihr könnt tatsächlich mal schauen, was wir da so noch die nächsten Monate geplant haben. So, jetzt ist der Werbeblock auch beendet tatsächlich und es wird jetzt tatsächlich auch vom Thema etwas tiefer, was ich sehr, sehr gut finde und ich bin so glücklich, dass die Hörerin uns dieses Thema nochmal sozusagen aufs vor Augen geführt hat, sage ich jetzt mal. Und das ist ja ein Thema, was vielen schwerfällt. Wir wollen wollen jetzt in der Podcast-Folge über die Palliativpflege sprechen. Und da war mir, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ich meine, wir haben dazu ja auch schon in einem anderen Kontext, auch mit deiner Frau schon einige Podcast-Folgen aufgenommen. Die waren damals noch unter einem anderen Namen, unter einem anderen Podcast. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir das auch immer nochmal auffrischen und nochmal darüber sprechen, weil es eben so ein, ja, auch ein schwieriges Thema insgesamt ist. Und was mich, ja, unbedingt. Und was mich da am meisten interessiert, gerade in dem Bereich, wenn man damit konfrontiert ist, ne, Palliativpflege, dann ist es ja häufig irgendwie auch so, dass man schwierige Nachrichten überbringen muss. Ja. Und für mich würde, also mich würde wirklich halt brennend interessieren, welche Erfahrung du mit der Vermittlung solcher schwierigen Nachrichten hast und ob du Tipps für unsere Hörer hast, wie man damit einfach besser umgehen kann.
Ja, kann ich vielleicht ein kleines Beispiel von vor langer, langer Zeit erzählen, als ich noch in der Uni Göttingen gearbeitet habe, in der inneren Medizin auf einer Station. Da hatten wir mal einen älteren Herrn als Patienten, wo klar war, das dauert nicht mehr so lange. Und dann hat der Arzt während der Visite, ich war dabei, ihm darüber informiert, dass es sehr schwierig wird, noch eine längere Perspektive zu haben. Hat auch ein bisschen rumgedruckst. Und da sagt der ältere Herr, damals Mitte, Ende 70, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, Herr Doktor, das weiß ich, dass ich nicht mehr allzu viel Zeit habe. Tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie es bitte nicht meiner Frau. Ja, und 2 Stunden später kam die Frau und hat mit dem Arzt gesprochen. Und wir hatten so eine Verbindung, so eine Klappe, die war offen zum Arztzimmer. Und ich hörte, wie die Frau sagte, Herr Doktor, Sie brauchen nicht um heißen Brei rumzureden. Ich weiß, dass mein Mann nicht mehr lange zu leben hat. Aber tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie ihm das nicht. Und da habe ich überlegt, in welcher Situation ist A jetzt der Arzt und B, was bedeutet das für diese beiden Menschen? Die waren schon 50 Jahre oder so verheiratet, haben ihr Leben gemeinsam verbracht. Und jetzt hat man aber denen, wenn man das befolgt hätte, die Chance genommen, voneinander sich zu verabschieden. Und ich habe mal mit einem katholischen Pfarrer mich unterhalten im Rahmen eines Fortbildungskongresses zum Thema Sterben. Und der hat zu mir gesagt, weißt du, Holger, warum die meisten Leute am Grab weinen? Die weinen nicht, weil er nicht mehr da ist, der Mensch, sondern sie weinen, weil sie merken, ich habe etwas versäumt. Und das hat mich alles zum Nachdenken gebracht. Und ich habe es dann auch durch eigene Todesfälle in der Familie und so weiter erlebt und habe gemerkt, das stimmt. Und man muss jedem Menschen die Chance geben, sich von anderen Menschen zu verabschieden. Beide Seiten. Und ich habe es damals in der Klinik ganz anders gelöst, so von hinten durch die Brust ins Auge. Ich bin in mein Zimmer rein, habe der Dame auch einen Kaffee gebracht, dem Mann, was er trinken wollte. Ich glaube, war ein Tee. Und habe ich gesagt, so ihr beiden, ich finde es ganz toll, was ihr für ein tolles Leben miteinander verbracht habt. Jetzt überlegt doch mal gemeinsam, welche schönen Momente ihr hattet. Und als ich dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde später reinkam, haben die sich in den Armen gelegt. Und 2 Tage später ist er eingeschlafen. Aber sie hatten die Chance, sie konnten sich voneinander verabschieden. Das heißt, als Tipp ist der Begriff Wahrheit am Krankenbett. Wenn derjenige die Wahrheit hören will, bin ich verpflichtet, sie ihm auch zu sagen. Das gilt jetzt für die Ärzte. Wir Pflegekräfte dürfen das ja so nicht. Ja? Wir werden aber oft gefragt von Sterbenden oder von Angehörigen, wie lange dauert's noch? Da habe ich immer eine Antwort, ich bin Atheist, wie du weißt, aber ich sage immer, Blicke nach oben, Hände nach oben, das entscheiden andere. Ich kann jetzt nicht sagen, ah, die nächsten 2, 3 Tage oder was, das Recht habe ich nicht. Aber ich muss den Leuten immer die Möglichkeit geben, dass sie wissen, es kann passieren in kurzer Zeit. Und deshalb ist für mich, wenn ich gefragt werde, schafft mein Mann noch nächstes Jahr die Geburt jetzt im März von der Enkeltochter oder Urenkelin, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit besteht aber nur sehr gering zum Beispiel, würde ich dann den Angehörigen sagen. Ich sage, ich wünsche ihm das, ich hoffe das, aber, und da haben wir Verbesserungspotenzial. Viele Leute werden angelogen. Nee, das schafft der noch und so weiter. Das steht uns nicht zu. Wir können immer sagen, das entscheiden andere, aber es könnte auch sein, dass es nicht funktioniert.
Ja, und ich finde, du sagst das gerade so was Wichtiges. Wir sagen das einfach aus einem Affekt wahrscheinlich, oder die Pflegekräfte sagen das aus einem Affekt heraus, und sie nehmen tatsächlich diese Chance, die letzten Stunden, Tage, wie auch immer, noch so zu verbringen, wie man das vielleicht sich immer gewünscht hatte. Ja? Ich kann das auch tatsächlich nachempfinden, weil meine Oma ist schon vor langer Zeit verstorben, leider. Und da war es tatsächlich auch so. Sie war sehr stark krank, hat es aber nie kommuniziert. Weder zu mir noch zu meinen Eltern und meinen Tanten. Und die ist einmal früh gestürzt. Da musste ein Notarzt gerufen werden, weil sie einfach, also sie ist gestürzt. So. Das ist eigentlich nicht so Wildes. Aber tatsächlich war es dann so, dass sie den Tag im Krankenhaus eben nicht mehr überlebt hat. Und ich habe nur früh quasi die Mitteilung bekommen. Wie du weißt, habe ich früher sehr viel gearbeitet. Und ich habe das halt als Sturz einfach nur abgetan und habe gesagt, ja, ich komme nach der Arbeit. Und die Arbeit ist aber wieder länger gewesen, als es eigentlich sein hätte sollen. Und ich habe sie nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr verabschieden. So, ich hatte die letzte Unterhaltung war schon einige Tage danach im Her. Und das bedauere ich bis heute, dass ich damals quasi nicht der Arbeit den Vorrang gegeben hat. Das war eine Entscheidung, die war in dem Moment irgendwo notwendig. Und immer wenn ich im April sozusagen an den Geburtstag denke, ist es ein Problem für mich und dann kommt es im Dezember tatsächlich auch dazu. Das war kurz vor Weihnachten, also ist gerade Weihnachten ja sowieso eine besinnliche Zeit und für mich nochmal mehr, weil ich damit mit dieser Entscheidung, die ich damals getroffen habe, einfach jedes Jahr konfrontiert bin. Und ich glaube, wenn mir jemand gesagt, also in dieser WhatsApp, die ich damals bekommen habe, gesagt hätte, du musst kommen, weil das wird sie nicht überleben heute, dann wäre die Entscheidung selbstverständlich komplett anders ausgefallen. Ja. Keine Arbeit der Welt sozusagen, dass mich aufhalten können. Und das war tatsächlich nicht der Fall.
Ja, du kannst nichts dafür, Christian, mach dir keine Vorwürfe. Aber du siehst selber und hast persönlich erlebt die Auswirkung, wie wichtig es ist, eine offene, ehrliche Kommunikation zu haben.
Ja.
Das ist eben ein ganz, ganz großer Punkt.
Ja, und wenn wir jetzt also als Pflegekraft, wir wechseln mal kurz wieder von den Angehörigen zu der Pflegekraft oder zu den Pflegekräften hin. Da ist ja, also stelle ich mir vor, die große Herausforderung auch, die Nähe und Distanz, professionelle Distanz irgendwie in Balance zu halten. Also mitfühlen, ohne letztlich sich selbst zu verlieren.
Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich sage immer, es hört sich brutal an, aber wenn eine Pflegefachkraft in der Palliativpflege arbeitet, verlässt den Arbeitsplatz, dann muss sie das alles hinter sich lassen. Dann ist ihr Leben wieder im Vordergrund, weil es bringt nichts, sich dann noch Gedanken zu machen. Ich weiß, das fällt vielen schwer, aber das Problem ist, wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich nicht lange palliativ arbeiten. Und das muss man einfach. Und man hilft den Leuten wirklich am besten, wenn man dann sagt, so, mein Dienst ist zu Ende, der Kollege Christian hat mich abgelöst. Jetzt denke ich erst morgen früh wieder an die Frau Schulze, die im Sterben liegt. Wenn ich Pech habe, ist sie in der Nacht verstorben, wenn ich zum Frühdienst komme. Wenn nicht, dann gehe ich dann wieder zu ihr rein, übernehme die Pflege und dann geht das Spiel von Neuem los. Aber ich muss wirklich dieses Abschalten schaffen. Das ist noch viel wichtiger wie bei der normalen Pflege. Da muss ich das auch machen. Oder Betreuungskräfte. Die müssen auch nach der Arbeit sagen, so, jetzt ist die Arbeit getan. Und jetzt habe ich mein Leben. Das ist wirklich eine ganz schwere Abgrenzung generell in der Pflege. Aber es bringt nichts, wenn ich Probleme oder Gedanken so etwas mit nach Hause nehme in meinen privaten Lebensbereich.
Ja, und das ist ja eine Art Selbstschutz, sage ich jetzt mal, den du da auch empfiehlst, den man wahrscheinlich, wär jetzt auch mein erster Gedanke, da irgendwelche Rituale einzubauen, damit man in diesen Selbstschutz reinkommt. Hast du es auch erlebt, weil ich kann mir das gut vorstellen, dass das passiert, hast du es erlebt, dass durch so ein Selbstschutz dann bei Kollegen als gefühlskalt oder so wahrgenommen?
Ja, natürlich.
Muss man jetzt denken.
Es gibt ja auch so mittlerweile durch die ganzen Technik und so weiter WhatsApp-Gruppen von Kollegen. Und dann schreiben die, Frau Müller, habe ich gerade von Christina gehört, der geht's nicht so gut und so weiter. Und wenn man dann nicht drauf reagiert, wird gesagt, interessiert dich Frau Müller nicht? Ne? So ungefähr, das habe ich erlebt. Aber da muss man ganz klar sagen, Leute, das eine ist meine professionelle Pflege, da lasse ich Nähe zu für denjenigen Angehörigen oder Betroffenen, aber dann bin ich mit meiner Familie dran. Das ist auch eine andere Lebenswelt.
Klar, klar. Klar.
Weil ich mich abgrenze, behaupte ich, umso bessere professionelle Pflege kann ich leisten.
Ja, es ist ja ein bisschen die Metapher mit dem Flugzeug, ne? Wenn die Masken runterkommen, so, da bin ich ja auch nicht der Erste, der losrennt, um andere zu helfen, sondern da muss ich erstmal die Maske mir selbst aufsetzen, damit ich überhaupt die Lage versetzt werde, andere zu helfen, für andere da zu sein. Ja, ich meine, das ist ja auch klar, wenn ich diesen Selbstschutz, ja, das ist ja in keinster Weise irgendwie gefühlskalt oder so, sondern das ist ja tatsächlich dafür da, dass ich über eine lange Zeit meine Expertise und meine Empathie, die ich ja wirklich auch empfinde, dann einsetzen kann, auch für andere sozusagen, die noch in der Zukunft zu mir kommen werden und von mir betreut und gepflegt werden.
Vollkommen richtig, Christian. Das ist für mich generell in unserem Beruf im Gesundheitswesen, da muss ich mich abgrenzen. Ja. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Ja, okay, so kann man das doch sagen. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass natürlich immer so ist, aber dass Angehörige natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen haben, wie so eine palliative Pflege sozusagen auszusehen hat. Ja, so. Gibt es da im Palliativbereich irgendwie eine andere Art zu kommunizieren? Also als in der allgemeinen Pflege, sage ich jetzt mal. Also muss man sich da irgendwie, ich sage jetzt mal, anpassen, was verändern?
Ja, weil die Wünsche der Angehörigen oft nicht übereinstimmen mit den Wünschen der betroffenen, sterbenden Menschen. Und da muss ich ganz klar auch den Angehörigen sagen, hallo, dass du das möchtest, so und so, finde ich gut. Aber entscheidend tut das dein Angehöriger, der im Sterben liegt. Ich mache das ermöglichen oder ich tue das machen, was er oder sie möchte und nicht, was du willst. Also ich war da immer relativ klar, wenn ich früher Sterbebegleitung gemacht habe, zu den Angehörigen oder Freunden. Ich habe immer gesagt, das ist seine letzte Lebenszeit und die darf er so verbringen, wie er oder sie möchte. Weil es geht nicht um dich, du liegst nicht im Sterben, du hast noch ein Leben danach und derjenige zählt. Das ist genauso, wie ich der Pflege sage, was soll das, da zwangsweise die Leute unter die Dusche zu packen, die nicht mehr wollen? Oder zwangsweise irgendwelche Medikamente, die sie auch nicht mehr haben wollen? Das darf ich unterlassen, dementsprechend, wenn ich es dokumentiere. Ne? Weil dann entscheidet in dem Moment, wenn jemand als palliativ eingestuft ist, derjenige auch selber, was er zulässt. Das macht er sowieso, aber hier nochmal besonders. Wenn ein Sterbender nochmal Lust auf einen halben Hahn hat, dann muss ich eben gucken, wie kann ich das ermöglichen, einen halben Hahn. Ja. Oder er möchte nochmal in seinen Garten fahren, oder möchte nochmal da und dahin. Ja. Oder das und das erleben, oder den und den Menschen erleben, nochmal sehen, dann muss ich als Pflegekraft mich darum kümmern.
Da gibt's ja auch, das habe ich, ich war letztens zu einer Videoaufnahme von einem Kunden von mir und da war ich in einem Hospizverein hier in Sachsen-Anhalt und die haben da, die arbeiten da mit diesem Wunschbus zusammen und das finde ich einfach eine tolle Sache. Der ist ja auch mehrfach in, also gibt's ja unterschiedliche Standorte, je Bundesland sozusagen von diesem Wunschbus und das finde ich einfach so toll und ja, ich finde auch toll, dass es einfach Spender gibt, die das Thema unterstützen. Und dass es Menschen gibt, die sich da ehrenamtlich tatsächlich auch engagieren, weil da muss ja immer quasi eine pflegerische Betreuung bei dem Wunschbus dabei sein, da muss den jemand fahren und dann machen die ja wirklich so vieles möglich und das war wirklich beeindruckend. Also ich habe mir dort im Hospizverein so ein Album, so ein Fotoalbum mit den letzten sozusagen Fahrten angeschaut, da waren die mal im Fußballspiel oder waren nochmal an der Ostsee und haben dort einfach nochmal einen Strandspaziergang gemacht und so. Und das finde ich einfach so grandios.
Ist es auch. Letzte Wünsche erfüllen, deshalb Wünsche wagen. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, weil nicht immer die Angehörigen in der Lage sind, das zu ermöglichen. Ich habe es erlebt, Gleitschirmfliegen. Zweimal mit leukämiekranken Kindern. Ne?
Wie toll.
Die also wirklich nicht klar war, ob die überleben, aber die wollten unbedingt mal fliegen. Ja, Gleitschirm-Tandem ermöglicht.
Wirklich toll, wirklich toll. Und nochmal eine andere Frage. Wir waren gerade beim Thema Kommunikation. Wir wissen ja alle, dass wir mehrere Kommunikationsebenen haben und dass das, was wir sagen, eigentlich ganz, ganz wenig Wirkung auf das hat, sondern dass gerade auch die nonverbale Kommunikation einen sehr großen Stellenwert hat und auch eine große Wirkung. Und ich stelle mir das einfach super schwierig vor, bestimmte also Gestik, nonverbale Kommunikationsbereiche, ja, abzustellen. Selbst wenn man in einer Situation ist, wo es eben schwierig ist, wo man mitfühlend ist. Also, was meinst du, wie wichtig ist die nonverbale Kommunikation, dass man die für sich irgendwie auch klar hat?
Ja, die ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen ist ja auch manchmal oder oft bei Sterben, wenn die Kommunikationswahrnehmung eingeschränkt, Sprache, Demenzerkrankte, die auch im Sterben liegen und ähnliches. Und über die nonverbale Kommunikation nach den ganzen Modellen, sagen wir mal 70% der Wahrnehmung über nonverbale Kommunikation erfolgt, ist das ein tolles Hilfsmittel in der Kommunikation mit Sterbenden. Handhalten, aber nicht obendrauf, das hier ist der Sterbende, das ist die Pflegekraft, sondern genau umgekehrt. Warum? Erstmal wird Körperwärme übertragen und derjenige hat jederzeit die Möglichkeit, zurückzuziehen. Wenn meine Hand drauf ist und er hat keine Kraft, dann klappt das nicht. Ne? Das ist so ein Beispiel der nonverbalen Kommunikation. Nähe. Sie möchten die meisten nicht alleine sterben. Jetzt kommt es. Sie wollen aber auch viele nicht sterben. Das ist meine Erfahrung. Wenn ein Angehöriger dabei ist, da ist es eher eine Pflegekraft in so einer stationären Einrichtung. ob es im Hospiz oder woanders ist. Da muss man vielleicht das auch erkennen, wenn sich jemand sehr schwer tut in den letzten Stunden, dass man vielleicht auch mal die Angehörigen rauszieht und sagt, kommen Sie, lassen Sie mal in Ruhe und trinken Sie mal mit mir einen Kaffee, damit derjenige die Möglichkeit hat, auch zu gehen. Das ist auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Das muss ich erkennen können an dem Sterbenden, der das nicht sagt, jetzt nimm mal meinen Angehörigen raus, ich will jetzt meinen letzten Atemzug ohne den machen, weil ich will den nicht belasten. Das ist so ein Gefühl, aufgrund meiner Erfahrung, was ich gewonnen habe, dass man auch auf sowas achten muss. Und das geht nur nonverbal.
Und du hattest vorhin gesagt, du bist Atheist und nimmst ihn trotzdem quasi zur Hilfe bei der Kommunikation. Jetzt weiß ich aber auch, dass, weil wir einfach auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Spiritualität gemacht haben mit deiner Frau, die war mit dabei, dass wir da mal zu dritt. Welche Bedeutung hat Spiritualität denn bei dem ganzen Thema Palliativpflege?
Eine ganz, ganz hohe. Weil zum Beispiel, wenn es um religiöse Einstellung geht, habe ich viele Menschen, die auch wie ich Atheist waren, erlebt, die dann einen Weg zu ihrem jeweiligen Gott gefunden haben. Ob es war, lieber Gott, ich habe doch nichts Böses gemacht, lass mich doch bitte noch mal ein halbes Jahr leben oder so, bis zu jemandem, der auf einmal die letzte Ölung, Krankensalbung, sowas haben wollte. Ne? Also jeder Mensch hat irgendeinen Sinn im Leben. Den habe ich auch als Atheist, weil ich sage, ich ziehe mir überall etwas raus, was mir gefällt, aus allen Glaubensrichtungen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und das ist eine gewisse Spiritualität, die ich auch habe. Auch wenn ich Atheist bin für deutsche Steuerbehörden, weil ich keine Kirchensteuer zahle, habe ich einen bestimmten Glauben. Und den hat jeder Mensch. Ob er in einer Gemeinschaft ist, christlich oder muslimisch oder hinduistisch oder buddhistisch oder sonst was, jüdisch, das spielt überhaupt keine Rolle. An irgendetwas glaubt jeder Mensch. Und das ist ja Spiritualität. Manche glauben an ein Leben nach dem Tod. Manche sagen, ach, dann bin ich vorbei. Dann Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ne, aber es ist ein Glauben. Und das ist Spiritualität. Und deshalb ist die Spiritualität am Lebensende, die derjenige hat, ganz, ganz wichtig.
Und jetzt weiß ich ja, dass du bestimmte Qualifizierungen in dem Bereich A absolviert hast und B selber als Dozent betreust. Wenn wir jetzt Hörer dabei haben, die Pflegekräfte sind und sagen, boah, das klingt für mich halt super spannend. Was würdest du denn für Fort- oder Weiterbildung in dem Bereich Palliativcare empfehlen? Und würdest du sagen, okay, das solltet ihr auf jeden Fall euch anschauen, bevor ihr euch zu so einem Job sozusagen bereit erklärt?
Auf alle Fälle brauche ich ja, um als anerkannte Palliativfachkraft zu arbeiten, die vorgeschriebenen 160 Stunden Fortbildung, die verschiedene Bildungsträger anbieten. Ich sage aber, jede Pflegekraft, die in einer Einrichtung stationär oder auch ambulant arbeitet, hat mit dem Thema Sterben zu tun. Und da gibt es kleinere Fortbildungen. Angefangen von der basalen Stimulation, Einsatz von Aromaölen bis hin zum Schmerzmanagement. Ganz viele kleinere Fortbildungen auch, die einem helfen, wo auf diese Besonderheiten bei sterbenden Menschen eingegangen wird. Also da gibt es zig verschiedene. Es gibt auch psychosozialer Bereich, Kommunikationsschulungen, Kommunikation mit Sterbenden und so weiter. Ne? Und das müssen nicht nur Pflegefachkräfte sein. In den Altenheimen habe ich immer wieder als Fortbildungsthema für die Betreuungskräfte Sterbebegleitung. Weil 3 von 4 Bereichen der Sterbebegleitung, das heutzutage gar nicht mehr Aufgabe der Pflegefachkraft ist. Die ist für den medizinisch-pflegerischen Bereich, für die Symptomlinderung zuständig. Aber das Psychische, das Soziale und das Spirituelle, das wird oft von den Betreuungskräften übernommen.
Spannend. Und zum Schluss nochmal die Frage. Wir haben jetzt viel quasi über die sterbenden Angehörigen und Pflegekräfte gesprochen. Nehmen wir mal noch die Ebene der Führung dazu. Was denkst du denn oder was sollten denn Führungskräfte machen? Wobei sollten die unterstützen, wenn die emotionale Belastung bei den Pflegenden, bei den Pflegekräften zu hoch wird?
Gibt es verschiedene Möglichkeiten. In den SAPV-Netzwerken, wo diese Palliativpflegekräfte ja auch oft organisiert sind und arbeiten, gibt es die gesetzliche Verpflichtung, Supervision anzubieten. Wenn ich jetzt in einer normalen Pflegeeinrichtung da merke, dass da eine besondere Belastung für die Mitarbeiter ist, da kann ich das über Teamgespräche oder aber auch mal über ein oder kurzfristigen Einsatz von Supervision nachdenken. Ich mache das gerade wieder bei einer Einrichtung als Supervision, wo das ein Punkt war, warum Supervision gewünscht war. Sind noch ein paar andere dabei. Also Leitungskräfte müssen einfach erkennen, sind die Mitarbeiter zu sehr belastet? Dann müssen sie vielleicht auch mal sagen, pass auf, lieber Christian, du gehst mal in einen anderen Wohnbereich, da die Sterbefälle müssen sich mal die Kollegen drum kümmern. Ich muss dich einfach schützen, ne? Weil du momentan damit Probleme hast, zurechtzukommen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, rechtzeitig reagieren. Das ist auch keine Schande. In den Hospizen zum Beispiel arbeiten ganz wenig Pflegekräfte Vollzeit. Warum? Die arbeiten oft Vollzeit, aber haben dann die Möglichkeit zu sagen, Chef, ich habe Nase voll oder Chefin, ich bin mal 4 Wochen raus. Ne? Das ist der Grund, dass man sagt, ja, du kannst nicht rund um die Uhr nur Sterbebegleitung machen, du brauchst auch mal Auszeit. Und da sammeln die einfach Stunden, arbeiten einen halben oder dreiviertel Vertrag, aber arbeiten mal voll über einen gewissen Zeitraum und können dann auch mal eine Auszeit nehmen. Und im Altenheim muss ich eben sagen, pass auf, Schwester Beate, die letzten Sterbebegleitungen hast du gemacht, jetzt ist mal wer anders dran. Ja? Also das ist so ein Tipp für Führungskräfte, dass man da ein Auge drauf hat, auf die psychische Belastbarkeit der Mitarbeiter. Weil es sind oft immer dieselben, die das machen. Egal ob von der Pflege oder von der Betreuung her. Da muss man einfach sagen, nein, das ist eine Aufgabe von allen. Da muss jeder mal ran.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Hast du noch Punkte, die wir in die Folge mit reinnehmen wollen?
Ja, einen hätte ich vielleicht noch zum Abschluss. Palliativpflege ist in Deutschland mittlerweile, finde ich, top organisiert auf dem Papier. Aber wir haben die Probleme bei den Ärzten für diese besonderen Herausforderungen, die ja nicht immer bei Sterbenden eintreten, gibt es die Möglichkeit, die spezialisierte ambulante Palliativpflege zu verordnen. Da müssen wir die Ärzte nochmal auf den Schlips treten. Viele machen das nur bei onkologischen Erkrankungen. Es gibt viele andere Erkrankungen, bei denen das trotzdem zu Symptomproblematiken kommt, im Sinne dieser SAPV-Verordnung. Dass man auch sagt, auch ein ALS, auch ein Demenzkranker, auch ein Herzpatient kann SAPV werden. Dass man den Ärzten vermittelt. Dann Pflegekräften gegenüber, die in Altenheimen arbeiten, / den Leitungskräften dort. Es gibt immer noch Altenheime, die lehnen ab, dass SAPV ins Altenheim kommt. Das ist erlaubt, das ist möglich. Warum? Weil das ja eine spezialisierte ambulante Palliativpflege, die am Wohnort des Menschen erfolgt. Das geht nicht im Hospiz, das geht nicht auf der Palliativstation. Aber dort im Altenheim kann ein SAPV-Team zur Unterstützung reinkommen, wenn es größere Probleme gibt von diesen 7 Symptomen, die da genannt werden. Von der Psyche her, Neurologie, gastroenterologisch, Schmerzsituation und so weiter. Wenn da irgendein Problem auftritt, was man nicht so einfach in den Griff kriegt, kann der Arzt SAPV-Pflege auch für Menschen im Altenheim verordnen. Und dann muss man sie aber auch rufen, helft uns bitte. Und das wird nicht überall gemacht. Es wird immer mehr, dass die merken, das ist eine tolle Entlastung, beziehungsweise nicht für meine Pflege, die macht die gleiche Arbeit wie vorher weiter. Aber da kommen Fachleute, die zur Symptomlinderung mehr beitragen können wie andere. Oder auch wenn es um die psychische und die soziale Betreuung geht, kann man sich, du hast vom Hospizverein erzählt, den ambulanten Hospizbesuchsdienst ins Haus holen. Das sind Laien, die eine kleinere Schulung haben, die einfach Zeit schenken demjenigen, was man im Altenheim vielleicht nicht machen kann, weil man da nur eine bestimmte Anzahl Personal für viele Bewohner ist. Also das sind so Möglichkeiten, nehmt die bitte alle in Anspruch. Und bei Fragen könnt ihr immer die Hospizvereine und die SAPV-Teams anrufen. Die sind alle dort sehr fachkompetent und sagen, da geht was oder es geht nicht.
Absolut, das kann ich bestätigen. Ich war ja erst vor Ort. Hüdi, dann würde ich sagen, haben wir es für heute?
Ich beschließe heute mit den Worten, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tag mehr leben. Das Motto der Palliativpflege.
Super, dann will ich da auch nichts beifügen, mich nur verabschieden und eine schöne Woche wünschen und nächste Woche Freitag 9 Uhr. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!